Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr es bei dem Wetter auch noch hier eingefunden habt, bei einem Vortragsthema, was so ziemlich gar nichts mit Strom, Elektronik, digitaler Welt und Daten zu tun hat. Mein Grund, weshalb ich das hier vortragen möchte, ist, dass ich glaube, dass es hier Geister gibt, auch im Auditorium, die sowas halt neu aufnehmen können. Das Thema CROP, Combined Regenerative Organic Food Production. Es geht darum, dass wir Stoffkreisläufe in Zukunft abkürzen müssen. Wie ihr schon seht, eine ganze Menge Leute, die hier daran beteiligt sind. Ich selber bin vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt aus dem Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin. Und dort haben wir vor 2 Jahren dieses Projekt gegründet mit dem Ziel, in geschlossenen Lebensräumen ja, Substanzen, besonders im Moment den Stickstoff, besser zur Verfügung zu stellen. Beteiligt an den Instituten, kurz vorstellen, halt das DLR, Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin, das DLR in Bremen, das Institut für Raumfahrtsysteme, die Universität Erlangen im Bereich Gravitationsbiologie und der Agrohort von der Universität Bonn. Der Agrohort ist eines der modernsten Gewächshäuser im Moment, ist eine Forschungsstation, die da aufgebaut worden ist, im Campus Kleinaltendorf, irgendwo zwischen Rheinbach und Meckenheim, sehr schön gelegen und für uns eine Art Spielplatz, wo wir das System ausprobieren können. Ja, das ist das Problem, das eigentliche Problem, womit wir uns am Anfang beschäftigt haben. Jeder Mensch produziert 11 Kilogramm Harnstoff pro Jahr. Dazu kommen nochmal 110 Kilogramm Biomüll und nochmal 100 Kilogramm verdorbene Lebensmittel. Das mit den Lebensmitteln ist in den letzten Monaten durch die Medien gegangen, wo man mal Erhebungen gemacht hat. Für die Leute, die einen Garten haben oder aus der Landwirtschaft kommen, so 11 Kilogramm Harnstoff, das ist schon fast ein großer Dreiviertel 50 Kilo Sack Blaukorn, womit man also schon fast einen ganzen Hektar komplett eindüngen kann. Das heißt, wir scheiden Stoffe aus, die in der Landwirtschaft, letztendlich auch für unsere Nahrungsmittelproduktion, ganz wichtig sind. Das heißt, wir haben 3 Punkte. Verwerfen dieser Rohstoffe ist mit dem regenerativen und nachhaltigen Denken nicht mehr vereinbar. Im Moment, jeder schreit davon, ja, regenerativ und nachhaltig, wir müssen das wieder rezyklieren und so weiter. Da sollten wir eigentlich anfangen. Dann der klassische Kompost ist in geschlossenen Lebensräumen nicht vorstellbar, das schlecht zu kontrollieren. Das heißt, wir kommen jetzt gerade auf dieses Thema Kompost. Wir müssen die Stoffe, die wir ausscheiden, wegwerfen und so weiter, wieder so klein, und klein machen und zur Verfügung stellen, dass Pflanzen damit was anfangen können. Weil ohne Pflanzen als Primärproduzenten wären wir Menschen hier auch nicht auf der Erde. Und die Alternative ist halt ein Nasskomposter mit besseren Mess- und Regelmöglichkeiten. Jetzt kommen meistens die ersten Fragen, ja, Komposthaufen, Nasskomposter. Ich sage einfach nur, stellt euch vor, auf der ISS einen Komposthaufen. Da lachen schon die Ersten, das ist wirklich wahr, das ist ein absolutes Problem. Was macht man mit Abfällen, wenn man in geschlossenen Lebensräumen ist? Man kann sie entweder verbrennen, man kann sie einpacken in Kunststoff, das macht die NASA, um daraus Bricks, also Ziegel zu machen, um damit Mondstationen aufzubauen, da forschen die im Moment dran, also so Müllpressen, um daraus Ziegel zu machen. Oder man kann das Wasser beim Urin rausholen in geschlossenen Lebensräumen, da hat man aber immer noch die ganzen Salze, das ganze Stickstoff, Phosphat und so weiter und das wird verworfen. Es gibt eine schöne Sternschnuppe. Also wir haben nachgedacht. Verwerten von Abfallstoffen muss es können, dieses CROP, Ernten von Lebensmitteln, geringer Energieverbrauch, ganz klar, wir wollen jetzt nicht wieder irgendwelche Pyrolyse oder sowas, wo man einen sehr, sehr hohen Energiebedarf hat, einführen. Soll kostengünstig sein, eine einfache Bedienung haben und auch eine Voraussetzung für spätere geschlossene Systeme. Ich spreche jetzt immer mehr von geschlossenen Systemen. Wir müssen uns vorstellen, jeder hat diesen nuklearen Winter erlebt. Dunkel, kalt, erst spät kam der Sommer. Draußen, das Klima ändert sich so ein bisschen. Ja, das ist so nicht so ganz, da gibt es so also 2 Lager. Die einen sagen Blödsinn, die anderen sagen, ja, es geht den Bach runter draußen. Aber nichtsdestotrotz, die Landwirte gehen in Gewächshäuser, das heißt in geschlossene Räume. Es werden sogar schon solche Rain-Out- oder Rain-Shelter gebaut, die also auf Feldern über ja, die Früchte und über die Pflanzen gezogen werden können, um die halt vor Hagel, vor Regen und so weiter zu schützen. Das heißt, wir ziehen uns immer mehr zurück in geschlossene Lebensräume und da müssen wir halt schauen, dass diese Stoffkreisläufe schnell umgesetzt werden. Ja, der theoretische Aufbau von CROP, Harnstoff in das System, wir kriegen ein Düngemittel raus, um damit Pflanzen zu nähren oder organischen Abfall oder ja, Leftover Food, also Rückstände bzw. was man nicht aufgegessen hat, was man zum Beispiel an Fische verfüttern kann. Hier Oreochromis mosambicus, das ist ein afrikanischer Buntbarsch, kann man auch im Supermarkt kaufen, heißt Tilapia. Schmeckt genauso gut wie dieser Pangasius, nämlich fast nach nichts, aber es ist Fischprotein, es ist ein sehr, sehr harter Bursche, also er kann in einem sehr, sehr weiten pH-Bereich auch leben und wird in Afrika gezüchtet, in dem große Teiche angelegt werden, da werden Bananenblätter reingeschmissen, es schäumt einmal und dieser Fisch ist satt, also das ist ein Allesfresser. Ist ein Maulbrüter, kann man hervorragend im Aquarium zu Hause auch anziehen und züchten, werden bis zu 70 cm groß, 3 bis 4 Kilo. Ja, wir haben das System versucht zu kombinieren, ich verrate nichts über das System, es kommt gleich. Der Prototyp, der bei mir im Büro immer noch steht, dann ein Exponat, was wir mal in unsere Halle gestellt haben vom DLR und dann halt auch für die ILA ein großes Exponat, hatte sich Merkel, Rösler alles nochmal angeguckt Und ich möchte hier dran schon mal so ein bisschen erklären, wie das ganze System hier funktioniert. Letztendlich sind das Aquarienfilter. Das schreien die ersten Leute, ja, Aquarienfilter, wie soll das denn funktionieren? Wir haben hier unten eine Aquakulturzone, da sind unsere Fische drin. Die kann man zum Beispiel mit Mettbrötchen füttern. Wunderbar, haben wir auch schon probiert, oder einen alten Burger, das dauert so 1-2 Tage, dann ist der weg. Aber selbst wenn man keine Fische hat, kann man hervorragend altes Laub, Blätter, ja, wie gesagt, alte Brötchen hier unten in den Wasserteil werfen. Das löst sich auf, wird mittels einer Pumpe über hier eine Lavasäule geschafft, also gepumpt. Und in dieser Lavasäule sind jetzt viele, viele Mikroorganismen, die sich darum kümmern, dass diese Stoffe abgebaut werden. Ich habe es hier stehen, lavabefüllte Biofiltersäulen. Hier oben eine Feuchtkompostzone. Ich habe hier oben Tomaten drin stehen. Das heißt hydroponischer Pflanztisch. Die ganzen Tomaten, Gurken, alles, was wir heutzutage im Supermarkt kaufen können, die haben keine Erde mehr gesehen. Weil es viel, viel einfacher ist und günstiger ist, auf künstlichen Substraten das Gemüse halt groß zu ziehen. Meistens auf Mineralwolle oder Vermiculit, das sind so mineralische Körnchen. Das heißt, hier oben habe ich meine Tomaten. Die ernähren sich aus den Abfallstoffen, die die Mikroorganismen hier produzieren. Letztendlich auch die Fische, die hier unten Kot und Urin in das Wasser geben. Und ich habe hier diese Feuchtkompostzone, wo ich meine ganzen alten Tomatenblätter oben auf diese Filtersäule draufwerfe. Da strömt Wasser drüber, das löse ich innerhalb von 2-3 Tagen auf, geht durch diese Säule durch. Die Säule hat einen dicken Biofilm. Hier unten ist die Säule wieder klitzeklar, also sprich, da sind nur noch Lavasteinchen drin. Die Bakterien sorgen hier für eine Verstoffwechslung und ich bekomme eine nährstoffreiche Lösung, womit sich die Tomaten wieder ernähren. Das ist letztendlich das Grundprinzip dieser Verwertanlage bzw. dieses Biokomposters. Ja, das Kernstück von Crop. Kommen wir auf diesen Biofilter zu sprechen. Wir haben einen mikrobiologischen Lebensraum. Letztendlich nur eine Säule gefüllt mit Lavasteinchen. Diese Lavasteinchen haben eine große Eigenart. Die haben nämlich innen drin kleine Höhlen. Da können anaerobe Bakterien wohnen, sprich die Bakterien, die keinen Sauerstoff mehr vertragen. Sauerstoff ist eigentlich ein Gift. Da mussten also die ganzen Organismen über die Evolution mit klarkommen, weil es sehr, sehr stark oxidativ wirkt. Und auf der Oberfläche von so einem Lavasteinchen hat man eine große Oberfläche für aerobe Bakterien. Das heißt, wir haben 2 Lebensräume, wo sich Bakterien drin wohlfühlen können. Dann, ich habe gesprochen, kleine anaerobe Zonen. Wir haben eine dynamische Anpassung an die Nahrungsgrundlage. Wir haben etwa 70 bis 80 verschiedene Bakterien in dieser Filtersäule gefunden. Davon werden natürlich nie alle komplett sterben, beziehungsweise einzelne Gruppen nie sterben, sondern die fahren immer erstmal runter. Das heißt, wir füttern das System mit Urin zum Beispiel. Da kommen die hoch, die Urin gut finden. Füttern wir das mit Gras, Abfällen oder Pflanzenabfällen, kommen die anderen hoch. Aber die werden nie komplett sterben, weil sie Überdauerungsstadien bilden. Also der Punkt hier unten restartfähig. Gerade also für die Raumfahrt für uns immer wichtig. Die ganzen Ingenieure werfen uns Biologen immer vor, ja, euer System, das fängt irgendwann an zu stinken. Ja, also wir müssen auch dafür sorgen, dass unsere Systeme restartfähig sind. Ja, eine geringe Energieaufnahme. Man hat letztendlich nur eine Pumpleistung. Man muss das Wasser hochbringen, um es dann halt mit den Stoffen über die Filtersäule laufen zu lassen. Und ich habe hier einen Punkt Mikropollutants. Wir haben ein großes Problem bei unserer Trinkwasserversorgung, nämlich 2 Stoffe, Ibuprofen und Diclofenac. Beides Schmerzmittel letztendlich, die gegen Entzündungen im Körper helfen. Aber das Problem ist, die werden im Körper nicht abgebaut, sondern die gehen so durch den Körper durch. Das heißt, unser Trinkwasser hat immer mehr Anteile von Ibuprofen und Diclofenac. Das kann man nicht wirklich knacken. Das ist echt ein Problem auch für die ganzen Wasserwerke. Wir hoffen, dass wir mit solchen Biofiltern genau solche Stoffe halt aufknacken können, da die anaeroben Bakterien in den Lavasteinchen auch polyzyklische Aromaten knacken können. Da sind wir im Moment noch im Bereich der Forschung. Wir sprechen also hier auch von der oxidativen Entgiftung des Systems. Ich habe unten meinen Harnstoffzerfall, mal kurz ein bisschen Tafelchemie mal aufgetragen. Und zwar, was ist für uns primär erstmal der Urin? Wir möchten den Urin so schnell aufknacken, beziehungsweise aus dem Harnstoff über Ammoniak, Nitrit, Nitrat erzeugen, dass das Nitrat von den Pflanzen wieder aufgenommen werden kann als Düngemittel. Man hat nämlich bei Urinlagerung, wir denken auch mal an Gülle, ein ganz großes Problem, viel, viel Ammoniak, was entsteht. Ammoniak gast aus bei so einem Tag wie heute. Man darf eigentlich nicht mehr bei Vollsonne mit Gülle düngen, sondern selbst wenn der Himmel bedeckt ist, haben wir bis zu 60% Ammoniak, was ausgast. Das geht in unsere Atmosphäre rein. Vor 5-6 Wochen hat Bärbel Höhn auch mal einen schönen Artikel dazu abgeliefert, um einfach mal anzuzeigen, wie viel Ammoniak wir durch die Düngegüllung über die Felder bei uns in die Atmosphäre pumpen. Ja, das ist mal so eine kleine Auflistung, muss man nicht lesen können, aber einfach mal zu sehen, was da so alles drin lebt. Wir möchten auch einen Paradigmenwechsel einläuten. In der bioregenerativen Lebenserhaltungssystemsforschung, wie es so schön heißt, furchtbarer Zungenbrecher, war es immer so, dass die Ingenieure hingegangen sind, die haben 3 Töpfe gemacht. Topf A, B, C, und Organismus A, B, C, schön steril. Das klappt nicht. Selbst wenn man große Algenkulturen fährt, um zum Beispiel CO2 aus der Luft zu holen, viele Kraftwerke machen das, hat man das Problem, man fängt mit einer sterilen Algenkultur an, nach 5, 6, 7, 8 Wochen hat man dann plötzlich Verunreinigungen drin. Man hat immer eine Mischkultur. Das heißt, wir möchten Lebensräume erschaffen, wo sich genau die Organismen wohlfühlen, die wir brauchen. Jetzt kommt die nächste Frage: Wie impft man denn so ein Ding an? Wie holt man sich denn genau diese Bakterien rein, die man haben will? Ein Löffel getrocknete Gartenerde. Da ist alles drin. Und durch diesen Raum, den wir bilden, diesen Biofilterraum, also sprich diesen Rieselfilter, haben wir einen Lebensraum geschaffen, wo sich genau die wohlfühlen, die wir letztendlich auch brauchen. Ja, das ist unser Versuchslabor in Köln, im DLR. Sehr einfach, wir arbeiten hier mit PVC-Plastikkisten letztendlich, also unten 30 Liter Wasser drin, oben eine 6 Liter Filtersäule, unten eine kleine Eheim-Aquariumpumpe. Und dort machen wir halt Versuche mit dem Abbau von synthetischen Urin. Warum synthetischer Urin? Echter Urin ist nach der Biogefahrstoffverordnung Klasse 2, man weiß nicht, was da drin ist. Das heißt, man muss Sicherheitsvorkehrungen treffen, man darf auch nicht einfach so mit Urin arbeiten. Er muss vorher sterilisiert werden oder pasteurisiert werden und so weiter. Werden wir aber im nächsten Jahr angehen, weil wir dann auch die jeweilige Lizenz dafür haben. Ja, EnviHub will ich nur ganz kurz erwähnen, da werden wir nächstes Jahr einziehen. Das ist letzten Freitag geöffnet worden. Das ist ein neues Forschungszentrum im DLR, Kind der Regionale 2010. Ist jetzt 3 Jahre gebaut worden, ist jetzt fertiggestellt worden. Man soll da drin den Wissenschaftler so gläsern sehen. Das heißt, man kann außen als Besucher sowohl drumherum laufen, als aber auch reingehen und dort dann sehen, wie Wissenschaftler mit den Menschen im Zentrum erforschen, um zu sehen, welche Wechselwirkungen gibt es da. Also viel Medizin auch, Physiologie, die da gemacht wird, aber auch Lebenserhaltungssystemstechnologien. Ja, ein paar Ergebnisse, wissenschaftlich auch mal so ein bisschen frisch. Hier haben wir 2 Kisten mit jeweils 30 Liter Wasser. In diesen beiden Kisten befand sich 6,6% synthetischer Urin. Hier auf der Seite einmal ohne Filter, hier mit Filter. Da sieht man schon sehr schön nach 3 Tagen, welche Brühe da unten drin entsteht. Schade ist immer, dass ich diese olfaktorische Komponente nicht rüberbringen kann. Ja. Diese Kiste hier stinkt furchtbar, wirklich furchtbar. Ja, man sieht also hier oben den Filter. Und was macht er? Nicht nur, dass er das Wasser klärt, erstmal auf den ersten Blick, sondern auch, dass der Bakterientiter, sprich also die Anzahl der vermehrungsfähigen Bakterien bei 22 Grad und bei 36 Grad, werden also stark reduziert. Man braucht sich nur mal hier den Exponenten halt anzugucken. Also es ist eine Vorbereitung. Das ist immer noch kein Trinkwasser, aber man kann das Wasser soweit vorbereiten, um damit die Standzeiten von Filtern, zu verlängern. Gerade so in der Trinkwasseraufbereitung in Katastrophengebieten ist das ein sehr, sehr wichtiger Fakt. Ja, ein paar Kurven, 2 Stück, einfach mal um zu zeigen, die Nitratbildung in so einem Cropfilter, das ist so ein neu gestarteter Filter, das heißt, man hat eine neue Lavasäule, nimmt einen Löffel Gartenerde, die kommt da rein und man sieht so, nach 20 Tagen fängt das an, so zwischen 20 und 30 Tagen hat man also auch die höchste Leistungsfähigkeit bei circa 1/3 Gramm Nitrat, der also dann pro Tag dann halt pro Liter umgesetzt wird. Und nur um zu zeigen, dass das Ganze auch restartfähig ist, wenn man die Säulen eintrocknen lässt und man startet sie wieder, haben wir welche dabei, die sind sehr gut, welche sind weniger gut, aber letztendlich kann man das System restarten mit mindestens 60% der Leistungsfähigkeit, wie man es auch vorher eingesetzt hat. Das ist halt ein wichtiger Punkt bei uns, wenn wir damit in geschlossenen Lebensräumen arbeiten. Also wir haben ein halbes Jahr haben wir jetzt ausprobiert. Das funktioniert sehr gut. Diese ganzen Bakterien sind Sporenbildner. Bakteriensporen sind sehr, sehr hartnäckig. Man kennt das von Bacillus subtilis, 121 Grad müssen schon sein, um ihn abzutöten. Aber das funktioniert sehr gut. Ja, natürlich haben wir auch mal uns um die Pflanzen gekümmert. Das heißt, diese Suppe, die man da rauskriegt, ist also letztendlich eine Nährstofflösung für Pflanzen in hydroponischer Anlage. Um einfach mal zu schauen, 21% synthetischer Urin, der im Wasser drin ist, einmal ohne Filter, einmal mit Filter. Auch hier ein furchtbarer Gestank, das heißt eine hohe Konzentration an Ammoniak. Was passiert letztendlich? Wenn wir Urin oder auch Gülle lagern, wird dieser Urin, wenn er aus unserem Körper kommt, durch die unteren Harngefäße direkt oder Harnwege beimpft. Das heißt, da sind Bakterien drin, der Harn ist dreckig und der fängt irgendwann an zu gammeln. Was passiert nämlich? Der Harnstoff wird zersetzt in Ammoniak und in CO2. Ammoniak ist stabil, das bleibt erstmal da drin. Wir machen jetzt durch diesen Biofilter diesen schnellen Schritt, dass der Ammoniak über Nitrit zu Nitrat nitrifiziert wird. Und das kann man wesentlich schneller halt mit solchen Biofiltern machen. Wir haben uns das Prinzip angeschaut, haben unsere Kenndaten genommen und haben das mal in Bremen, im Institut für Raumfahrtsysteme, in einer Concurrent Engineer Facility, das ist so ein Think Tank halt, viele Spezialisten um große Monitore, es wird eine Woche lang nachgedacht. Und zum Schluss kommen dann halt sehr, sehr vollständige CAD-Zeichnungen raus, wo wir halt einen Container entwickelt haben, so einen High-Food-Container, womit man halt 10 bis 14 Kilogramm Gemüse pro Woche nur durch die Düngung mittels Urin rausholen kann. Gerade so für Katastrophengebiete oder halt jetzt für uns erstmal in der Anwendung für Arktis, Antarktis oder auch haben wir schon mal an Fukushima gedacht, wo man halt einfach Lebensmittel relativ frisch an die Leute bringen muss. Ja, der Agrohort möchte ich kurz vorstellen, wo wir da halt im Moment im großen Feldversuch halt spielen dürfen. Agrohort zwischen Meckenheim und Rheinbach, ein großes Gewächshaus, alles automatisiert. Hier zum Beispiel so ein Mischroboter, womit man halt Düngemittel automatisch mischen kann. Hier diese hydroponischen Kulturen, hier im Moment mit Salat, oben UV-durchlässige Decken. Also vom Feinsten letztendlich, wenn man halt im Gartenlandschaftsbau so ein bisschen was experimentieren möchte. Ja, und so sieht das Crop-System dann halt im großen Maßstab aus. Man nimmt einfach mal 200 bis 300 Liter Lavasteine, große Lavasteine, unten drunter so ein IBC-Tank, 1000 Liter, eine Umwälzpumpe drin. Die Umwälzpumpe pumpt letztendlich Pflanzenteile, kleine Pflanzenteile über diese Lavafilter drüber. Das zirkuliert die ganze Zeit, braucht dann etwa so ein bis zwei Wochen, bis das Ganze dann halt durchgereift ist. Wir versuchen im Moment auch so verschiedenste, ja, operationelle Modi, wo wir versuchen, das Ganze sowohl im Einwegverfahren als aber auch im zyklischen Verfahren zu testen. Im Vordergrund ist die Mikrotina-Tomate, das ist eine kleine Space-Tomate, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Die ist sehr schnell, die ist so in 60 Tagen, hat die ersten Blüten, 90 Tagen die ersten Früchte, ist dann durch, hat einen sehr, sehr hohen Ertrag, sehr lecker, kleine Pflänzchen, also auch speziell für Einsätze in solchen geschlossenen Lebensräumen gezüchtet. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Man hat zum Beispiel Kohl. Kohl fällt immer wieder an, ist Abfallstoff, auch im Pflanzenbau. Das heißt, man schreddert diesen Kohl, gibt ihn letztendlich einfach in dieses Fass hinein, sodass man so eine richtige Suppe bekommt. Diese Suppe wird dann mit einer Tauchpumpe immer wieder über diese Lavasteine gespült. Die Mikroorganismen in der Lava letztendlich, die zersetzen dann mittels Enzyme, die sie ausschütten und auch im direkten Kontakt die ganzen Pflanzenstoffe. Und hier, um mal zu zeigen, was wir da schon alles verstoffwechselt haben. Wir haben zum Beispiel 10 Kilo Äpfel, 5 Kilo Äpfel, 10 Kilo Tomatenschnitt, 2 Kilo Maisblätter, dann Salat, immer wieder Kohl, Kohl, Kohl. Und hier sehen wir die Leitfähigkeit dieser Suppe, dieser Düngemittellösung. Man düngt etwa so mit 1,7, 1,8 Millisiemens, also so in dem Bereich. Und so nach ca. 100 Tagen haben wir dann 120 Kilogramm plus minus da drin verstoffwechselt und konnten diese Lösung direkt nehmen, um damit Pflanzen großzuziehen. Natürlich ist in dieser Lösung nicht alles komplett das drin, was jetzt auch die Pflanzen brauchen, aber wir haben in den ersten Versuchen schon 50% Düngemittel einsparen können. Das heißt, 50% konnten weggelassen werden und mit 50%, was wir eingesetzt haben, und dieser Crop-Lösung, dieser Düngeausgangslösung, konnten wir den gleichen Fruchtertrag halt erzielen, den wir mit normalem Dünger haben. Auch die Giftigkeit zum Beispiel nochmal, gerade bei so einer Lösung, wo man nicht weiß, was so alles ganz genau drin ist. Ich meine, die Analysen machen wir im Moment. Aber da haben wir Basilikum genommen. Basilikum ist ein echtes, ja, Zicke. Gerade wenn es darum geht zu keimen und sowas, gerade am Anfang. Einmal mit der klassischen Düngerlösung und einmal mit der Crop-Lösung. Und wie man hier sieht, keine großartigen Unterschiede. Wir konnten sogar feststellen, dass die Basilikumpflanzen bei dem Einsatz von der Crop-Lösung etwa 3,5% schwerer sind. Also sind massiger ein bisschen. Wahrscheinlich auch wegen den Spurenelementen, die da drin sind. Ja, die Mikrotina, die Zwergtomate für den Weltraum. Wie gesagt, eine sehr, sehr kleine Tomate hier unten. Das sind etwa 15 cm, also ein kleiner 20x20x20 cm Würfel. Wenn die ausgereift ist, ist von der Utah State University ausgewählt worden, ist in Kooperation mit Florida gezüchtet worden, war auch schon mal auf der ISS. Und für uns halt ein sehr, sehr schönes Modellsystem, weil die komplett durcherforscht ist und wir halt auch sehen können, okay, wie gut ist unser Ertrag, wie gut ist der Ertrag, den halt auch die NASA hatte, um das Ganze für uns so ein bisschen vergleichen zu können. Also letztendlich zusammenfassend wollen wir Stoffkreisläufe abkürzen. Das heißt nicht mehr, dass die ganzen Stoffe, hier Stickstoff, Phosphat, Kalium, das, was also für Pflanzen, für die Ernährung in so ein System reingegeben wird, hinten kommt Biomasse raus. Das heißt, die ganzen Abfälle, die auch rausgehen, müssen innerhalb eines Systems verstoffwechselt werden und nicht außen über einen Komposthaufen. Warum jetzt auch Wasser? Wasser kann man super pumpen. Wasser kann man im Vorbeigehen sterilisieren, kann man hervorragend messen. Und das würde bei so einem Komposthaufen nicht funktionieren als solches. Ich habe so ein System bei mir zu Hause stehen auch, wo also auch das ganze Essen, was wir nicht benutzen oder sowas, an Fische verfüttert wird. Und letztendlich die Fische produzieren Urin und Kot, der dann über die Biofilter dann wieder zu einer Stickstofflösung verarbeitet werden. Ja, zwei Punkte, die ich noch ansprechen möchte, ist Gülle. Weil ich eben sagte, hier bis zu 70%, genau. Das ist echt ein Problem. Wir produzieren in Deutschland 200 Millionen Tonnen Gülle jedes Jahr. So, und das wird auf Feldern ausgebracht. Es gibt viele Bauern, gerade auch so in dem Schweinedreieck oben, da Zelle Munster Lager, die Ecke. Da gibt es viele, viele Bauern, die kaufen Land, lassen das so stehen, um einfach nur ihre Gülle loszuwerden. Weil man Gülle nicht einfach verklappen kann. Viel einfacher könnte man diese Gülle nehmen. Wir haben schon so erste Pilottests schon gemacht. Wir können die über die Biofilter zu einer Nitratlösung verstoffwechseln, die über Sonnenlicht eintrocknen lassen. Und wir haben ein Salz, was natürlich gewonnen worden ist, wo viel Stickstoff drin ist, was man dann wieder so als Bio-Beidünger benutzen kann. Die Transportkosten werden minimiert, weil keiner transportiert Gülle. viel zu viel Wasser letztendlich, was man transportiert. Man muss ja immer so an den Orangensaft denken, der auch immer als Konzentrat transportiert wird. Sondern wir könnten ja ein biologisch gewonnenes Salz daraus erzeugen, was dann also abgepackt wieder an die Bauern geliefert werden kann. Ja, persönlicher Traum von mir, Plastik. Wenn wir mal vorstellen, wir haben jedes Jahr 240 Millionen Tonnen Kunststoffe pro Jahr, die auf der Erde produziert werden. Ja, hier unten 300.000 Tonnen abbaubare Kunststoff. Ich habe das mal in Excel geschmissen, um einfach mal zu sehen, hier dieser schwarze Strich, das sind diese 300.000 Tonnen Kunststoffe. Gleichzeitig haben wir das Problem, dass es halt riesige Patches gibt, Kunststoffpatches, die auf den Meeren halt schwimmen als Floße. Hier zum Beispiel ein Albatros, also die Überreste vom Albatros mit der schönen Kunststofffüllung in der Mitte. Das Problem bei Kunststoff ist auch, dass Kunststoff wirklich das Atom ist, das nicht teilbare. Kunststoff wird immer nur kleiner gerieben, wird aber nicht abgebaut, lagert sich in viele, viele Organismen ein. Gerade auch die Weichmacher, die in Kunststoffen drin sind, wirken wie Hormone und veranlassen zum Teil schon viele Fischarten, sich versuchen mit anderen zu paaren, obwohl das gar nicht funktioniert, weil die einfach beeinflusst werden. Mein Traum ist es, mit solchen Biofiltern auch Kunststoffe verstoffwechseln zu können eines Tages. Das heißt, so einen Laptop nehmen, einmal schreddern, auf der einen Seite die ganzen Metalle, auf der anderen Seite der Kunststoff wird einfach verstoffwechselt wieder. Das sind Kohlenstoffketten. Das Problem ist aber, das kennen wir, Kunststoffe sind fast unangreifbar. Wie weit man dann da mit Gentechnik rangehen kann und so weiter und so fort, will ich jetzt gar nicht sagen, aber von mir so ein Traum, vielleicht auch so ein bisschen Vision davon. Ja, noch ein paar Bildchen. Wie gesagt, die Politik hat das Ganze auch schon mal wahrgenommen, hat gutes Feedback gegeben. Hier unsere Bundeskanzlerin Rösler, hinten im Dunkeln, sieht man nicht. Und auch Leute haben sich das Ganze abgeschaut, zum Beispiel Green Act aus Bonn, ist so eine Guerilla-Gardening-Vereinigung. Und da sind auch schon solche Nachbauten, haben da schon stattgefunden. Also das Thema kam bis jetzt immer ganz gut an. Und wir hoffen, dass das als solches auch ein bisschen rausgetragen wird. Ja, und damit vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Fragen.
Die Lava, die in dem System drin ist, wie lange kann die drin bleiben? In welchen Zeiträumen muss man die austauschen?
Also wir haben jetzt das System, das eine System, das ich gezeigt hatte. Geht das so? Ist nicht laut genug? Okay. Dankeschön. Wir haben jetzt ein System 3,5 Jahre lang laufen. Ich habe selber die so eine Lava bei mir zu Hause in Aquarien. Also es kommt eigentlich aus der Aquarientechnik seit 10 Jahren und da passiert eigentlich nicht viel mit. Uns wurde dann immer gesagt, ja, ihr müsst aufpassen mit der Zellulose, die kann so schlecht abgebaut werden, nur anaerob und mit Pilzen und so weiter. Ihr kriegt irgendwann eine Aufstauung an Zellulose, haben wir bis jetzt noch nicht beobachten können. Also wir stellen fest, dass diese Lava sehr, sehr lange hält. Gleichzeitig haben wir viele Spurenelemente in der Lava, die also dann auch zu nutzen sind für die ganzen Mikroorganismen. Also ich würde persönlich schätzen, so aus dem Bauch raus, 10 Jahre.
Mich hat bei den Bildern, die du gezeigt hast, noch gestört, dass du gesagt hast, unten ein Aquarium, dann diese Lavafilter und oben die Pflanzen. Und ich dachte eigentlich, du brauchst von der Masse her wesentlich mehr Pflanzen auf jedes Lebewesen am Ende der Nahrungskette.
Das ist richtig, das ist auch nur ein Demonstrator, zu zeigen, dass das funktioniert. Das heißt, wir können die Blätter oben wieder reinschmeißen in das System, wir füllen mit nur Wasser nach als solches, was rauskommt. Wir haben festgestellt, auch bei dem Container, ein Mensch kann ohne Probleme um die 80 Quadratmeter Hydroponik versorgen mit seinem Urin. Ja, das heißt also, wir haben so viel Stickstoff, den wir abgeben, kommt auch darauf an, wie viel Fleisch wir halt essen, das heißt, wie viel Stickstoff wir zu uns nehmen. Ja, essen wir viel Eier, viel Fleisch, ist natürlich auch unser Harn stickstoffreicher. Wir sprechen da von 15 Gramm Harnstoff pro Liter. Ja, das ist eine ganze Menge. Harnstoff hat etwa 46% reinen Stickstoff drin. Also kann man sich in etwa überlegen, wie viel reiner Stickstoff wir jeden Tag ausscheiden. Ja. Das heißt, man braucht nicht viele Menschen, aber zum Beispiel in Schweden wird es so gemacht, da hat man Dörfer, wo also die ganze Dorfgemeinschaft den Urin sammelt, um den halt auf die Felder zu bringen, um halt so eine natürliche Düngung zu machen als solches. Da würde das dann auch Sinn machen, aber dann eher über so ein Salz, was man gewinnt, damit man es transportieren kann und besser auch dosieren kann.
Mich würde einmal interessieren, die Fische, die ihr da genommen habt, können die prinzipiell alles das essen, was ein Mensch isst, oder muss man da mit manchen Gewürzen oder Zusätzen im Essen ein bisschen aufpassen?
Das ist eine schöne Frage. Es ist so, die können grundsätzlich alles essen. Auch das, was wir essen. Jetzt ist das natürlich mit Gewürzen so eine Sache, wenn man jetzt an was Scharfes denkt oder so, ob sie da dran gehen oder nicht dran gehen. Also wir konnten mit den ganzen Lebensmittelresten, die wir verfüttert haben, haben wir keine negative Beobachtung gemacht als solches. Ich glaube, der Fisch würde da auch nicht dran gehen, wenn ihm das nicht bekommen würde als solches. Und wenn man sich anschaut, wie die halt auch gehalten werden normalerweise, da haben die ein sehr, sehr schönes Leben letztendlich. Wie gesagt, die werden in Afrika mit Bananenblättern gefüttert als solches. Und wir haben wesentlich durch die Stärkeeintrag und Stickstoffeintrag natürlich eine vollwertigere Kost für die.
Du hattest gesagt, du hast ein ähnliches Teil bei dir zu Hause. Also, wenn ich sowas in dem Sinne nachbauen möchte, mit wie viel Raumvolumen muss ich da grob rechnen für, ich sag mal, einen Zwei-Personen-Haushalt? Du meinst ja, ihr entsorgt eure pflanzlichen Abfälle darüber. Und was kommt da grob an Anschaffungskosten auf einen zu?
Die, was ich gezeigt habe in unserem Labor, das sind Anschaffungskosten etwa von 60 Euro gewesen. Also dann aber schon, ja, ich sag mal, teuer. Ich habe bei mir zu Hause eine große Spießbütt, so eine Zementwanne, also etwa so einen halben Quadratmeter Standfläche, ein Rohr von etwa knapp zwei Meter, so ein PE-Rohr groß, was mit Lava gefüllt ist. Und ich habe 120 Liter Wasser im System. Ich habe unten vier große Tilapia drin, das reicht zum Beispiel für das ganze übrig gelassene Essen auf jeden Fall und auch für so Salatblätter, was man halt so beim Putzen in der Küche halt was anfällt. Das kommt da alles rein und das funktioniert. Das lasse ich dann etwa so zwei Wochen lang zirkulieren, tausche dann Teil des Wassers aus und benutze den dann halt für den Garten bzw. für meine Zimmerpflanzen.
Das heißt, man braucht im Grunde nicht so wahnsinnig viel Wissen und könnte das bei geeignetem Platzbedarf daheim out of the box quasi selbst bauen.
Ja, das ist richtig. Das war auch unser Ziel. Also wir haben damals, das war so ein Schnapsidee, will ich nicht sagen, aber es war so ein Gedanke, Mensch, man müsste doch gucken, so ein Aquarienfilter ist unglaublich leistungsfähig. Man kann mit ein paar Handvoll Lava, kann man 60 Liter Aquarium mit Fischen drin, totaler Überbesatz, kann man stabil halten. Wieso nicht einfach mal eine Stufe weitergehen und das, was bevor in den Fisch reingeht, das einfach über den Aquarienfilter reinigen lassen. Vorversuche gemacht und es funktioniert eigentlich immer. Das heißt, wenn man mit Gartenerde beimpft, man hat einen Lebensraum geschaffen, wo sich die wohlfühlen, die das machen letztendlich. Das macht man beim Komposthaufen auch. Ja, man schafft einen Lebensraum, den kann man nicht großartig kontrollieren. Das ist bei dem Wasser wesentlich einfacher, über Temperatur zum Beispiel. Aber man muss kein großartiges Vorwissen haben. Wir haben bei diesen Röhren, die wir halt gezeigt haben, wir hatten 16 Stück am Anfang, haben die mit der gleichen Gartenerde halt beimpft und alle 16 haben genau das Gleiche gezeigt.
Du hast gerade die Temperatur noch erwähnt. Braucht ihr irgendwas Regelungsmäßiges, um das stabil zu halten?
Im Innenraum nicht, da hat man so Raumtemperatur. Draußen natürlich sind es halt nur die Sommermonate. Frühjahr, Herbst, im Winter ist es letztendlich zu kalt, auch für die Fische dann als solches. Aber Temperatur, man muss sich halt vorstellen, aus der Biologie 10 Grad wärmer, doppelt so schnell. Diese RGT-Regel, die man halt hat. Aber Raumtemperatur funktioniert hervorragend. Die Pumpe hat ein bisschen Abwärme natürlich, das ganze System wird dadurch ein bisschen warm gehalten. Man kann es ein bisschen beschleunigen, das Ganze.
Nochmal darauf eingehen, welche Bakterien wo in dieser Lava leben, wie die sich örtlich dort halten und wie da das ganze System hibernated und wieder gestartet werden kann.
Also wir haben, man muss sich das so vorstellen, so ein Lavakörnchen, wenn wir das durchschneiden, haben wir außen erstmal eine große Oberfläche letztendlich durch die ganzen Kavitäten, die da drin sind. Da leben die aeroben Bakterien, das heißt die mit Sauerstoff halt direkt verstoffwechseln. Wenn wir aber weiter in die Lava reingehen, ist das so ein Höhlensystem, das ist ein offenporiges Gestein. Das heißt, wir haben innen drin Zonen, wo der Sauerstoff sehr, sehr schnell verbraucht worden ist. Und da sind die anaeroben Bakterien. Das heißt aber auch, dass die anaeroben wahrscheinlich so im Verhältnis 1 zu 20, nur da unten drin sind 20 mal mehr aerobe außenrum als anaerobe Innensteinchen. Es reicht aber, dass die Stoffe dorthin auch diffundieren. Das heißt, die Affinität dieser anaeroben Bakterien ist auf jeden Fall gegeben, um Giftstoffe abzubauen. So muss man sich das letztendlich vorstellen. Man hat in so einer Lavasäule mit 6 Liter Lava etwa so 1,5 Fußballfeldern Fläche mit den Bakterien. Und man muss sich vorstellen, dadurch, dass die Bakterien so klein sind und eine sehr, sehr hohe Oberfläche letztendlich haben, sind das absolute Reaktionskünstler. Das heißt, sie können mit ihrer Außenwelt, wird sehr, sehr viel umgesetzt, sehr, sehr viel reagiert. Es gibt nichts Schnelleres, was sich halt auch fortpflanzen kann als solches. Wir denken an Escherichia coli, 32 Minuten, eine Generation. Dadurch hat man auch eine Biofilmbildung. Für uns natürlich jetzt spannend für die Weltraumanwendung. Wir wissen, dass in der Schwerelosigkeit sich Biofilme anders verhalten, anders aufwachsen, dass auch die Diffusionen da drin halt anders sind. Hier auf der Erde, so in dem Aufbau, wunderbar, haben wir noch keine Probleme mit gehabt. Gut, wenn keine Fragen mehr sind.
Also die ganze Konstruktion funktioniert jetzt aber nicht so hundertprozentig autonom mit einfach nur Wasser nachkippen, sondern du musst noch die Pflanzen zusätzlich düngen, so als hättest du so ein Gewächshaus mit unten Steinerde und oben wachsen dann die Tomaten raus.
Ja, bei uns ist es im Moment so, wir können Düngemittel einsparen. Wir haben noch keine Volldüngelösung als solches, aber die gewinnen wir im Moment auch nur aus den Pflanzenabfällen. Wir haben ja zwei, habe ich vielleicht vergessen, so direkt zu erläutern. In Köln bearbeiten wir den Abbau von Urin, in Bonn im Gewächshaus den Abbau von Pflanzenabfällen. Im Moment sind wir dabei, wir haben vor 2 Wochen ein Experiment gestartet, wo wir Urin und Pflanzenabfälle kombinieren. Weil wir gesehen haben, in den Pflanzenabfällen ist nicht genug Stickstoff drin und im Urin ist eigentlich nur Stickstoff. Das heißt, die Pflanzen liefern uns Magnesium, Phosphat, Kalium und der Urin liefert den Stickstoff. Das heißt, wenn wir das Ganze kombinieren, wenn wir dann ein System haben, wo wir sowohl Urin eingeben können, als aber auch Pflanzenabfälle, dann kriegen wir eine fast vollwertige Düngemittellösung raus. Das ist so, wir müssen jetzt lernen, wir wissen, dass das System funktioniert, das haben wir jetzt mehrere Jahre lang getestet, wir wissen, dass es recht stabil ist, bloß jetzt müssen wir lernen, wie es genau funktioniert und wie wir es abstimmen können, so ein bisschen. Beantwortet das, ja?
Ja, das heißt aber auch...
Geht das so?
Das heißt aber auch, der Fisch wird sich in meinen Ausscheidungen vermutlich nicht ganz so wohl fühlen oder könnte damit Probleme haben.
Das ist richtig, aber dafür trennen wir auch die Systeme. Das heißt, wir haben dann in dem Pflanzensystem zum Beispiel haben wir keine Fische drin. Das heißt, wir machen das nur über die Lavasteinchen. In dem Urinteil bei uns in Köln auch nur Lavasteinchen. Man kann den Fisch, wenn man jetzt nicht mit Urin arbeitet, nur über Abfälle, kann man zum Beispiel auch gestaffelte Systeme machen. Das Ganze, das habe ich nicht gesagt, wir haben im DLR eine, ja, ich sag mal so eine Art Roadmap für Lebenserhaltungssysteme, bioregenerative Lebenserhaltungssysteme und Energiesysteme, nennt sich Modules. Das heißt, es geht darum, modulare Steinchen zu entwickeln, um diese dann später wie aus einem Lego-Baukasten zusammenzusetzen. Und da Scrub also auch, bildet also auch so ein Steinchen, womit man sowohl Urin verstoffwechseln kann, Lebensmittelreste verstoffwechseln kann, als aber auch Pflanzen. Rückstände verstoffwechseln kann, um die dann halt gezielt einzusetzen, um so ein Gesamtbild eines geschlossenen Systems zu erzeugen. Gut, keine Fragen mehr. Bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit.